Machen staatliche Schulden reich und glücklich? Und wenn ja, wen? Dieser Frage möchte ich mich in der neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest heute widmen. Man kann ja den Eindruck bekommen, wenn man so die Debatten verfolgt, dass eine höhere Schuldenaufnahme durch den Staat geradezu automatisch in den Köpfen vieler zu einer besseren Welt oder wenigstens zu einem besseren Land führen würde. Da widerspricht erst schon mal der Augenschein. Denn es müsste ja dann so sein, dass die Länder, die besonders hoch verschuldet sind, sowohl insgesamt als auch in der Neuschuldenaufnahme besonders gute Plätze zum Leben für ihre Bürgerinnen und Bürger sind. Man schaue sich die Karte an, man schaue sich Länder an. Ich sage es ganz vorsichtig, eine hohe Schuldenquote ist zumindest in keiner Weise ein Garant für ein heute oder in naher Zukunft oder auch in naher Vergangenheit lebenswertes Land und für den Grad der Lebensqualität oder für den Grad der Produktivität. Hochverschuldete Länder sind oft auch Länder, die sehr schlechte Lebensbedingungen liefern, trotz dieser Verschuldung. Doch nun wird mir natürlich sofort Folgendes entgegengehalten werden. Ja, die haben diese Schulden natürlich gemacht, um konsumtive Ausgaben zu tätigen. Die haben sie nicht so, wie wir als Deutsche das tun würden oder von mir aus als Europäer für Investitionen eingesetzt. Und deshalb kann man dieses Argument nicht so einfach bringen. Das stimmt in einem geringen Maße, nicht im Maße Null, aber in einem sehr geringen Maße. Doch schauen wir uns das Argument mal genauer an, das da gerade gebracht wird. Da wird ja gesagt letztlich, durch den Mangel an Verschuldung, durch den Mangel an Möglichkeiten, sich weiter zu verschulden, die sind ja nicht null, die Möglichkeiten, die sind gar nicht so gering, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was es da für Grenzen der Neuverschuldung gibt, derzeit noch. Also durch den Mangel daran werden öffentliche Investitionen verhindert. Besonders schön kann man dieses etwas verquere Argument, warum es etwas verquer ist, werde ich später erläutern, an einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung bzw. an der Fragestellung dort sehen. Da werden nämlich, wie es bei politischen Vorschlägen, bei politischen Konzepten nicht ganz unüblich ist, für die eine Seite die Best-Case-Szenarien angebracht, vorgebracht und für die andere Seite, nämlich sich nicht höher zu verschulden oder sich möglichst gar nicht zu verschulden, Worst-Case-Szenarien vorgebracht. Ich lese das mal vor. Die Bertelsmann Stiftung stellt in einer Umfrage folgende Frage. Sie stellt zwei Alternativen. Es ist besser, sich heute Geld zu leihen, um damit in die Zukunft zu investieren, damit wir unseren Kindern keine kaputten Schulen, kaputte Straßen und keine kaputte Umwelt hinterlassen. Die andere, die Alternative dazu ist, die andere Position ist, unseren Kindern möglichst wenig Staatsschulden zu hinterlassen, hat für mich absolute Priorität, auch wenn dadurch Investitionen, zum Beispiel in Schulen, den öffentlichen Nahverkehr oder einen besseren Klimaschutz nicht mehr finanzierbar sind. Und jetzt schauen wir uns diese beiden Alternativen mal an. Ich will gar nicht so stark über das Framing sprechen, das da natürlich betrieben wird. Die Leute, die sich diese Umfrage ausgedacht haben, wollten ein bestimmtes Ergebnis. Das haben sie auch bekommen. Nicht nur wegen des Framings. Viele Leute verstehen den Mechanismus staatlicher Verschuldung nicht und das, was dahinter steht, aber auch deshalb. Es beginnt mit, es ist besser, sich heute Geld zu leihen, um damit in die Zukunft zu investieren. Ich kann mir jetzt den sprachlichen Karlauer nicht verkneifen. Die Zukunft kommt ohnehin. Aber es wird damit Folgendes unterstellt. Dass erstens das Geld, was heute aufgenommen wird, was sich der Staat leiht, von anderen, nicht im Wesentlichen von anderen Staaten, sondern von Privatpersonen, entweder Einzelnen, aber auch zusammengefasst natürlich in Investmentfonds, Versicherungen, allem Möglichen, die gern Geld verleihen, dass also das dafür genutzt wird, dass unsere Kinder, das so moralisch aufgeladen, keine kaputten Schulen, kaputte Straßen und keine kaputte Umwelt hinterlassen werden, also ihnen keine kaputte Umwelt hinterlassen wird. Also erste Annahme, das wird dann auch tatsächlich dafür ausgegeben. Daraus könnte man folgern, da wir jetzt tatsächlich viele kaputte Schulen, kaputte Straßen und keine kaputte Umwelt hinterlassen, lassen wir mal die Umwelt an dieser Stelle weg, reden wir nur über die kaputten Schulen, kaputte Straßen, von mir aus über kaputte Infrastruktur. Das ist dann offensichtlich entstanden, weil der Staat sich zu wenig verschuldet hat. Das ist in Staaten besser, die sich mehr verschuldet haben. Ganz schwieriges Argument. Es ist einfach eine Frage dessen, wie viel staatliche Akteure aus einem gegebenen Budget für Reparaturarbeiten und Ähnliches ausgeben. Für Erhaltungsarbeiten. Und hier kommen wir zur politischen Ökonomie. Es ist überhaupt nicht attraktiv natürlich, außer ein bestimmter Punkt wird erreicht, wo es zu einem zu großen öffentlichen Problem wird, Geld auszugeben, um Schulen zu sanieren, Straßen zu sanieren und so etwas. Politisch ist es sehr oft, und das können wir in Deutschland beobachten, sehr viel erfolgversprechender. Einerseits in Umverteilungsmechanismen, also in Auszahlungen an bestimmte Interessengruppen Geld zu investieren oder in Großprojekte, mit denen sich die Politikerinnen und Politiker rühmen können. Das ist überall auf der Welt so. In Deutschland ist es sehr gut zu beobachten. Da wird dann an der einen Stelle gesagt, wir sparen, auf der anderen Seite aber genau an solchen Dingen gespart, die nicht so auffällig sind oder erst nach und nach auffällig werden, aber nicht an Umverteilungsmechanismen, wo jemand direkt weniger Geld in der Tasche hätte, nicht an Stellen im öffentlichen Dienst und an vielen anderen Dingen nicht. Es ist also eine Frage der Verteilung der vorhandenen Budgets, nicht eine Frage der Verschuldung, wie stark Geld ausgegeben wird durch den Staat für die Erhaltung von Schulen, auch für den Neubau von Schulen, von Infrastruktur und so weiter. Es ist also eine Illusion, die da erzeugt wird. Wenn wir uns mehr verschulden, würden die grundlegenden Mechanismen sich ändern. Staaten investieren nicht. Für diese These bin ich schon mehrfach angegriffen worden, deshalb erkläre ich sie hier nochmal, und zwar von Leuten, deren Meinung ich durchaus schätze. Staaten geben Geld aus. Wenn man einen ganz einfachen Investitionsbegriff hat, wenn man sagt, investieren heißt, wir kaufen etwas, was wir danach immer noch irgendwie haben. Straßen, Schulen, whatever, Gefängnisse. Dann kann man sagen, Staaten investieren. Aber es gibt keine sinnvolle Methode, herauszufinden, ob es sich um sinnvolle Investitionen handelt. Außer man macht Annahmen, die aus einer freiheitlichen Sicht nicht vernünftig sind oder auch nicht akzeptabel sind. Wenn man den Staat als ein Unternehmen betrachtet und will, dass die Steuereinnahmen immer weiter steigen, weil man das so sieht, wie die Bruttoeinnahmen eines Unternehmens, Entschuldigung, dann funktioniert das vielleicht. Aber natürlich ist der Staat kein Unternehmen. Und deshalb wird das Geld ausgeben nach bestimmten Kriterien vorgenommen. Einerseits durch Umverteilungsmechanismen, Subventionsmechanismen, andererseits durch Geldausgaben, die in einem möglichst kurzen Zeitraum möglichst viel politischen Gewinn versprechen. Also man kann irgendwo eine Straße hinbauen, die eröffnen und alle sind glücklich, viele sind glücklich. Ob die tatsächlich einen Nutzen hat, auch nur für die Region und darüber hinaus, das kann man erstens sehr schwer messen und es ist zweitens auch nicht wichtig, weil natürlich Politik nur sehr schwer in der Lage ist, langfristiges Denken abzubilden. Das ist eine wesentliche Illusion, die viele Menschen haben, dass irgendwie Kapitalisten, Unternehmer in der Wirtschaft, die kurzfristig denken und Staaten langfristig. Natürlich gibt es langfristige Entscheidungen, vor allem in Regelsysteme, in die Erhaltung bestimmter Strukturen, in die Erhaltung bestimmter Institutionen und so etwas. Aber ansonsten ist das Denken kurzfristig. Sowohl das Denken der Politikerinnen und Politiker, der Gewählten, als auch das Denken der Beamten. Zudem haben die alle Eigeninteressen. Das darf man und soll man nicht vergessen. So. Deshalb ist das Ganze, der ganze Komplex der staatlichen Investitionen ein nicht so einfaches Thema, wie viele denken. Erstens ist also gar nicht klar, dass neue Schulen gebaut werden, neue Straßen oder dass die erhalten werden oder saniert werden. Und zweitens ist auch nicht klar, ob das in jedem einzelnen Fall überhaupt immer sinnvoll ist und ob andere Geldausgaben nicht sinnvoller wären. Jetzt kommen wir mal zur Gegenthese, die dann nur übrigens im Ergebnis nur 27% unterstützen. Scheinbar gab es hier im Übrigen auch niemand, der gesagt hat, weiß ich nicht, wenn ich das Ergebnis sehe. Unseren Kindern möglichst wenig Staatsschulden zu hinterlassen, hat für mich absolute Priorität, auch wenn dadurch Investitionen, zum Beispiel in Schulen, den öffentlichen Nahverkehr oder einen besseren Klimaschutz nicht mehr finanzierbar sind. Kommen wir zurück zum Ersten. Warum sind sie denn nicht finanzierbar? Natürlich sind sie finanzierbar. Sie können aus dem gigantischen Staatsbudget finanziert werden. Es muss nur irgendwo anders eingespart werden, das Geld. Und genau das will niemand. Irgendjemandem irgendetwas wegzunehmen, das will niemand. Da hört dann die Verantwortung und die ganze Lyrik über die Zukunft der Kinder nämlich auf. Für den öffentlichen Nahverkehr woanders etwas zu streichen oder für die Schulen, das traut sich kaum. Das ist nämlich nicht populär, weil es kurzfristig für Einzelne Einbußen hat. Langfristig hätte es für alle natürlich große Vorteile, wenn es mehr verfügbare Einkommen gäbe und ähnliches. Doch so handeln Staaten nicht. Und deshalb gibt es, um zum Investitionsbegriff zurückzukommen, tatsächlich langfristige Investitionen staatlicherseits nicht. Es gibt nur Geld ausgeben für verschiedene Zwecke, für konsumtive Zwecke, direkt an irgendwelche Zielgruppen zu zahlen oder den Erwerb langfristiger Güter. Die Erhaltung dieser langfristigen Güter ist schon nicht mehr so erfolgversprechend. Die Eröffnung einer Schule ist noch gut für einen, zum Beispiel für einen Berliner Senator oder eine Senatorin. Die Erhaltung, das interessiert so ein paar Eltern, das Problem kann virulent, politisch virulent werden, aber es ist es gewöhnlich nicht, weil an langfristige Erhaltung, an der Vermehrung des Kapitals natürlich für politische Entscheidungsträger praktisch kein Interesse besteht, weil die in Vierjahresrhythmen denken oder, wenn sie denn Beamte sind, sehr stark durch die Interessen ihrer eigenen Position gebunden sind. So. Doch kommen wir zurück zum Thema Staatsverschuldung. Wir lassen jetzt diese Umfrage mal beiseite. Kommen wir zurück zum Thema Staatsverschuldung. Da werden zwei Extreme dann aufgemacht. Die Staatsschulden Radikalen, die sagen, der Staat sollte sich nicht verschulden oder wenn ja nur ganz wenig oder wenn ja nur im Maße der Investition, whatever that means, da habe ich gerade drüber gesprochen. Und die anderen, die sagen, ja, nehmen wir doch mehr Schulden auf, dadurch wird die Zukunft besser. Dadurch haben wir in Zukunft mehr Schulen und so etwas. Und dabei werden natürlich andere Möglichkeiten total ausgeblendet. Also das Ziel ist, der Argumentation für mehr Staatsschulden, mehr staatliches Geld zur Verfügung zu haben, um Investitionsgüter oder Güter, die in anderen Händen Investitionsgüter wären, zu erwerben, bauen zu lassen, errichten zu lassen, whatever. Flughäfen zum Beispiel, besonders, also sind Staaten besonders erfolgreich in der Errichtung dieser Investitionsgüter, besonders in dem wunderbaren Bundesland, in dem ich lebe, oder so etwas. Man könnte auch anders denken. Man könnte sagen, für alles, was wir für eine staatliche Leistung halten, das ist natürlich auch sehr oversized in den meisten westlichen Ländern, aber für alles, was wir dafür halten, kaufen wir die Leistungen ein und kaufen nicht und investieren nicht und kaufen nicht die dafür notwendigen Strukturen, die den dafür notwendigen Beton, all das ein. Also, wir leasen zum Beispiel die Schulen von privaten Kapitalgebern. Da könnte man dafür zumindest sehr stark erwarten, egal wie die genaue, unabhängig davon, wie die genaue Vertragskonstruktion ist, dass diejenigen, die das bauen, versuchen, sehr sparsam zu sein. Aber auch, wenn die Verträge richtig formuliert sind, dafür sorgen, dass das erhalten wird. Und das kann man sich über viele Dinge vorstellen. Dann würden die Kosten immer umgelegt werden auf die jeweilige Periode, in der auch der Nutzen anfällt, in der zum Beispiel die Kinder zur Schule gehen können, andere Menschen auf Straßen durch die Gegend fahren können oder ähnliches. Noch besser wäre es natürlich, wenn einfach für die Nutzung solcher staatlichen Infrastruktur gezahlt werden würde. Straßengebühren sind zwar viele dagegen, das ist, sollte auch nicht Gebühren heißen, sondern Nutzungsentgelte. Preise, möglichst, nicht nur von einem Anbieter, aber selbst wenn sie von einem Anbieter kommen, ist es das bessere System als staatliche Straßen. Und das gilt für vieles, will ich nicht so tief reingehen. Doch jetzt kommen wir noch zum nächsten Problem. Also man könnte also diese Schuldenaufnahme einfach ersetzen durch private, das Setzen auf private Investitionen und dann Nutzungsentgelte zahlen. Wenn man dann diejenigen, die das nutzen, wie zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, subventionieren will oder genauer gesagt deren Eltern, dann kann man das immer noch machen. Aber dann hätten wir ein System, wo die Anreize schon etwas anders sitzen. Wenn jemand Leasinggeber oder Vermieter ist, hat er ein Interesse, dass das nicht alles in kurzer Zeit zusammenkracht und er oder sie wieder sehr viel Geld investieren müssen. Oder ausgeben müssen, um das zu erhalten. Doch jetzt kommen wir zu einer weiteren moralischen Frage oder zu zweien. Erstmal zu den zukünftigen Generationen. Da wird immer gesagt, na ja, wir investieren ja, darüber habe ich was gesagt, und deshalb bekommen die doch eigentlich super Sachen von uns. Und dass die dann die Schulden mit übernehmen, so what? Die müssen eigentlich noch dankbar dafür sein, dass sie hohe Schulden übernehmen. Und dann wird noch die Parallele gemacht zu Familien und so. In Familien nimmt man ja auch Kredite auf oder in kleineren ökonomischen Einheiten. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass normale Erben, die nächste Generation einer Familie, besonders glücklich ist, wenn sie vor allem Schulden erben. Zum Beispiel, wenn sie ein Haus, was noch sehr stark mit einer Hypothek belastet ist, erben. Die würden vielleicht lieber das Geld ausgeben in einer Weise, in der sie es für richtig halten. Und das gilt auch für Staaten. Politische Entscheidungen ändern sich, politische Einstellungen ändern sich. Jenseits liberaler Grundeinstellungen werden Menschen immer wieder andere Entscheidungen darüber treffen, wofür Staaten Geld ausgeben sollen, wofür Staaten Steuermittel ausgeben wollen. Und drum ist es besser, die Generationen oder die Kohorten von Menschen, die in einem bestimmten Zeitraum leben, bezahlen so weit wie möglich selbst für das, was sie ausgeben, was sie verändern wollen an der Welt, um es genau zu sagen, oder was sie erhalten wollen an der Welt, wenn es denn Erhaltungskosten hat, anstatt dass man ihnen sozusagen schon ein Minus, ein finanzielles Minus, eine Einschränkung ihres Handlungsspielraums mitgibt. Das ist die eine Seite. Und eine zweite gibt es auch noch, und die ist mehr demokratietheoretisch. Natürlich, mit jedem Euro Verschuldung wird Politikern mehr Handlungsspielraum gegeben, um Zielgruppen zu bedienen, Stimmen mithilfe von Goodies zu erlangen und so etwas. Schulden bieten immer Politikern einen besonders gern genommenen Handlungsspielraum, weil sie keine Steuermittel ausgeben müssen für Dinge, die sie den Menschen geben. Für Wohltaten, die sie ausschütten, für Ziele, die sie erreichen. Das ist ein ganz gewaltiger Vorteil für Politiker. Sonst würde man sagen, wir müssen die Steuern erhöhen, um XY zu kaufen. Oder die Steuergrundlagen erhöhen oder neue Steuern erheben oder whatever. Oder Staatseigentum verkaufen. So ein bisschen was hält die Bundesrepublik Deutschland schon noch. Oder irgendetwas tun, was ganz transparent macht, dass hier viel Geld ausgegeben wird. Bei Verschuldung wird das ja erst später so richtig transparent. Man sieht zwar die Zahlen und die Schuldenuhr, alles sehr verdienstvoll, aber es ist bequemer. Die Menschen spüren es nicht direkt. Wenn man sagen würde, wie, um die Autobahn zu bauen, die staatlicherseits unbedingt betrieben werden muss, müssen wir jetzt allen Bürgern eine Extrasteuer abnehmen. Egal, wie das dann steuersystematisch gemacht wird. Würden vielleicht viele nachdenken, wenn man sagt, für Zukunftsinvestitionen nehmen wir mal noch 100 Milliarden Schulden auf. Na gut. Und schließlich zum Abschluss noch ein weiteres Argument, was gern von denen kommt, die sehr stark für Staatsverschuldung sind, nämlich das Gleichheitsargument. Bei irgendjemandem verschulden sich ja Staaten, gewöhnlich bei eher wohlhabenden Menschen, die nämlich ihr Geld verleihen können, in Fonds zahlen können, die das dann machen, zu Intermediären, whatever. Aber das erhöht die Ungleichheit. Staatsverschuldung erhöht die Ungleichheit, weil bei den Gruppen, die hauptsächlich profitieren, Geld ankommt aus Fonds, von denen dann wieder welche oder aus Geldern, von denen dann wieder andere profitieren, an die Zinsen gezahlt werden muss. Eigentlich sind ja alle immer gegen so Einkommen aus Zinsen. Einkommen aus Bürgergeld ist gut, Einkommen vom Staat ist gut, Einkommen aus Zinsen ist aber schon wieder moralisch irgendwie verwerflich. Garantierte Zinsen, und zwar Zinsen, die dadurch garantiert sind, dass der Staat zu jedem Zeitpunkt den Menschen das Geld einfach einziehen kann. Deshalb haben Staaten ja, also zumindest viele von ihnen, immer noch so eine hohe Bonität. Das erhöht die Ungleichheit. Da ist alles klar. Das senkt nicht etwa die Ungleichheit, weil mit tollen Schulbauprojekten irgendwem geholfen wird. Nein, das erhöht die Ungleichheit. Und deshalb funktioniert auch dieses Argument überhaupt. Also, zum Abschluss. Staatliches Schuldenmachen hilft gewöhnlich nicht dabei, die Welt einen besseren Ort zu machen und erzeugt dafür viele Probleme. Probleme bei den zukünftigen Generationen, aber auch Probleme heute. Politiker haben mehr Handlungsspielraum. Sie geben Geld aus. Sie investieren nicht langfristig über Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Sie befriedigen Interessengruppen, entweder durch das, was sie Investitionen nennen, oder durch direkte Handouts. Staatsschulden führen in der Geschichte der Menschheit, immer höhere Staatsschulden, gewöhnlich nicht zu besseren, erfolgreicheren Ländern. Die Schuldenquote allein ist auch kein Indikator. Japan ist zum Beispiel ein Land mit einer sehr hohen Schuldenquote, aber es ist hauptsächlich Binnenverschuldung. Und schließlich ist Japan eines von vielen Ländern, die hochverschuldet sind, und eines der wenigen, wo das bis heute halbwegs funktioniert hat, bei aller Kritik und Stagnation, die wir jetzt sehen. Bloß weil mir dieses Beispiel neulich bei einem Vortrag entgegengehalten. Gewöhnlich sind Länder mit hohen Verschuldungen nicht so gut dran. In vieler Hinsicht. Aber auch in der Hinsicht dessen, was man vermuten würde, die müssten ja dann wenigstens alle eine Top-Infrastruktur haben, wenn sie auch sonst irgendwie pleite sind und sonst nichts funktioniert, aber das haben sie aber auch nicht. Und deshalb ist dieses simplifizierende Argument, nehmen wir doch mehr Schulden auf und unsere Infrastruktur wird besser und unsere Schulden werden besser, einfach falsch. Und damit sage ich Tschüss.